ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Ja, liebe Anja, lieber Martin, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die netten Worte und für die Einführung. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und ich möchte auch allen, die daran beteiligt waren, im Senat und auch in den ganzen Gremien natürlich ganz herzlich bedanken, die sich für mich eingesetzt haben, für die Berufung. Und natürlich freue ich mich total, jetzt hier an der ZU sein zu dürfen. Ja, bei so einer Antrittsvorlesung, da kann man ja immer zunächst mal ein paar Leute nochmal separat begrüßen, die man jetzt nicht jedes Mal irgendwie in seinen Vorträgen hat. Das ist einmal meine Familie, die heute zahlreich erschienen ist und die wahrscheinlich zum großen Teil heute zum ersten Mal so ein bisschen damit in Berührung kommt, was ich eigentlich beruflich so mache. Also insofern herzlich willkommen und viel Spaß. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem einige Mal. Und dann vor allen Dingen zwei Menschen, die für meinen wissenschaftlichen Werdegang ganz besonders entscheidend waren, die heute hier sind, ist einmal Gerald Schneider, Lehrstuhl für internationale Politik an der Universität Konstanz. Wie schon erwähnt wurde, habe ich da eigentlich angefangen mit meiner wissenschaftlichen Arbeit als studentische Hilfskraft zunächst mal. Und dann von Gerald habe ich sehr viel gelernt, ja, und habe dort auch meine Masterarbeit geschrieben. Also schön, dass du heute da bist. Und dann natürlich vor allen Dingen Christoph Knill, bei dem ich lange Jahre, ich weiß nicht mehr wie lange, ich glaube 13 oder so, am Lehrstuhl gearbeitet habe in verschiedenen Projekten und von dem ich natürlich auch wahnsinnig viel gelernt habe. Und ohne die beiden wäre ich heute sicher nicht hier. Also deswegen herzlich willkommen auch an euch. Und es freut mich sehr, dass ihr heute da seid. Was möchte ich heute, und übrigens natürlich auch herzlich willkommen an alle anderen, die heute da sind, weil wenn man so einen Vortrag betitelt mit Wörtern wie Komplexität, Gesetze und Europäische Union, dann ist es jetzt nicht ganz selbstverständlich, dass so viele Leute kommen. Ja, das ist jetzt normalerweise nicht so das Aufregerthema, aber umso mehr freut es mich, dass doch so viele heute hier sind zu diesem Vortrag. Ja, kurz zum Fahrplan, was habe ich hier vor? Ich möchte ein bisschen über das angesprochene EUPLEX-Projekt reden, dass ich im Jahr 2019 einwerben konnte an der LMU München. Und heute habe ich den Brief von der DFG bekommen, dass es auch endlich hierher transferiert wurde, nach langer, langer Zeit, dass ich jetzt hier noch fortführen werde bis August diesen Jahres. Ich möchte ein bisschen darlegen, wie es zu der Motivation kam, also was die Idee hinter diesem Projekt ist. Möchte dann ein bisschen zeigen, wie variiert denn die Komplexität von diesen EU-Gesetzen. Da habe ich ein paar Grafiken mitgebracht. Und der Kern des Vortrags geht eigentlich darüber, was die Ursachen sind von dieser Komplexität und auch was die Auswirkungen sind. Da wird es ein bisschen komplex, ja, um im Bild zu bleiben. Ich habe ein paar Grafiken da mitgebracht, durch die wir irgendwie gemeinsam durch müssen. Aber ich hoffe, dass ich so rüberbringen kann, dass zumindest die Kernbotschaften irgendwie hängen bleiben. Ich möchte dann noch drei Lösungsansätze präsentieren oder zumindest ein paar Sachen, über die man nachdenken kann, wie man vielleicht mit dieser Komplexität Herr werden kann, was man vielleicht machen kann bei diesem Thema. Und dann hoffentlich, wenn ich noch Zeit habe und Anja, du bremst mich vielleicht, falls ich zu lang rede, möchte ich auf jeden Fall auch noch gerne was zum angesprochenen ERC-Projekt sagen, das ja hier seit ein paar Monaten jetzt offiziell läuft und wo jetzt auch die ersten Mitarbeiter angestellt sind, die übrigens auch alle heute hier sind, wo ich mich sehr freue, ja, Mike Horben, Konstantin Kaplaner und Stephanie Rus. Und da haben wir jetzt in den nächsten Jahren sehr viel zu tun und da möchte ich vielleicht auch noch kurz drauf eingehen am Ende. Um ein bisschen hinzuleiten, warum mich dieses Thema so interessiert, zu dieser Komplexität, ist, wenn wir uns ein paar Jahre zurückversetzen in die Zeit, als wir alle mit Masken durch die Gegend gelaufen sind. Ja, da gab es sehr unterschiedliche Regulierungen, wie diese Masken getragen werden müssen. Und beispielsweise in Seoul, in Südkorea, war die Regulierung denkbar einfach. Ja, da war die Regulierung einfach, sobald Sie das Haus verlassen, sobald Sie Ihre Wohnung verlassen, Türen, die sich schließen, setzen Sie eine Maske auf. Punkt. Ja, Ende der Regulierung. Viel einfacher kann man es nicht machen. So hat es die Hansestadt Hamburg geregelt. In der Hansestadt Hamburg hat man gesagt, wir regulieren das zumal erstmal auf der Ebene von einzelnen Straßen, dann teilweise auf der Ebene von einzelnen Hausnummern in diesen Straßen, dann die Frage, ob es Freitag, Samstag, Sonntag ist, an welchem Wochentag wir gerade sind, Wochenende, Feiertag. Und an diesen Tagen hat man dann noch gesagt, okay, aber nicht zu allen Uhrzeiten, sondern nur zu bestimmten Uhrzeiten. Das Virus in Seoul war natürlich exakt das gleiche Virus wie das Virus in Hamburg. Ja, das heißt, die Problemlage an sich war jetzt nicht dramatisch unterschiedlich. Aber trotzdem haben diese beiden Städte eben Lösungen für dieses Problem gewählt, die unterschiedlicher nicht sein könnten in hinsichtlicher Komplexität. Ja? Und das ist das, was mich ein bisschen interessiert hat.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Ja, warum ist das eigentlich so? Warum adressieren wir ähnliche Probleme mit so extrem unterschiedlich komplexen Lösungen? Jetzt habe ich mir natürlich nicht Seoul und Hamburg angeschaut, sondern ich habe mir die Europäische Union angeschaut, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass ich dazu eben hauptsächlich geforscht habe in der Vergangenheit. Aber das war so ein bisschen die Idee, irgendwie zu versuchen, diese Varianz zu erklären. Ja. Und warum finde ich das wichtig? Einmal ist es so, dass Komplexität von Regelungen sich stark darauf auswirkt, ob wir Regeln befolgen können und wollen. Ja, also wir haben zum Beispiel relativ umfangreiche Literatur, die zeigt, gerade im Bereich zum Beispiel der Steuergesetzgebung, dass die Komplexität von diesen steuerlichen Regelungen sehr stark korreliert damit, ob sie Steuern auch zahlen, ja, oder ob sie in der Lage sind oder sie willens sind, sich an diese Regeln zu halten. Neudeutsch Compliance. Ja. Und wenn Sie das zurückdenken an die Covid-Regelung, denke ich, ist nicht zu weit hergeholt, dass das hier auch eine Rolle gespielt hat. Ja. Wenn die Komplexität von diesen Regulierungen irgendwann mal Ausmaße annimmt, mit denen wir nicht mehr arbeiten können, dann ist es oft eben auch so, dass die Leute nicht mehr sich wirklich an die Regeln halten. Das nächste Thema ist das Thema, und hier, das ist jetzt sehr stark natürlich related zu Sachen, die ich mit Christian und mit Christoph gemacht habe. Ja, also die sind natürlich jetzt sehr stark angelehnt. Die Komplexität wirkt sich natürlich auch aus auf die Frage, können wir eigentlich noch rausfinden, was funktioniert und was nicht. Ja, also wenn Gesetze irgendwann mal übermäßig komplex werden, können wir nicht mehr so gut evaluieren, was eigentlich funktioniert hat und was nicht. Und ich denke, dass wir gerade in der Situation sind, wo wir versuchen, die Covid-Politik zu evaluieren und genau bei diesem Thema eigentlich gerade sind, ja, dass wir eigentlich gar nicht mehr sagen können, welche Maßnahmen hatten jetzt eigentlich einen Effekt und welche hatten keinen. Also Evaluation wird schwieriger. Und zu guter Letzt ist auch so, dass wir durch diese Komplexität auch eine Situation schaffen, dass wir nicht mehr wirklich in der Lage sind, über die Inhalte dieser Gesetze uns eigentlich eine qualifizierte Meinung zu bilden. Ja, weil wir eigentlich die Gesetze gar nicht mehr wirklich durchsteigen können, gar nicht mehr wirklich durchschauen können. Und was wir dann machen ist, wir schieben diese Diskurse ab, wir outsourcen die in Expertenarenen, ja, wie bei den beiden Herren hier, die sich dann mit diesen Themen für uns befassen. Aber natürlich aus demokratietheoretischer Perspektive ist das irgendwo ein Problem, ja, weil wir ein bisschen außerhalb sind von diesem Diskurs. Und das wird eben auch durch diese Komplexität getrieben. Das ist so ein bisschen der Hintergrund vom Eubrex-Projekt. Und das ist das Projekt, das ich im Jahr 2018 beantragt habe. Und 2019 wurde es dann gestartet, damals noch an der LMU München. Und es läuft noch bis August 25 offiziell. Und das Team, und das ist jetzt vielleicht was, das ich mal aus Transparenzgründen auf jeden Fall sagen sollte, viele der Sachen, die ich jetzt hier gleich erzähle, sind nicht nur allein meine Arbeit, sondern gehen auch sehr stark darauf zurück, was Konstantin Kaplaner beispielsweise gemacht hat und auch was Maximilian Haag gemacht haben, meine beiden Doktoranden in diesem Projekt. Max Haag ist jetzt heute nicht mehr da, der ist am GESIS in Köln mittlerweile. Aber die zwei waren natürlich auch sehr, sehr wichtig für diese ganzen Themen, die wir da bearbeitet haben. Also welche Fragen haben uns da interessiert? Einmal war es die Frage, was ist denn diese Komplexität eigentlich? Was ist der Wesenskern dieser Komplexität? Wie kann man die fassen auf der Grundlage von Gesetzestexten in der Europäischen Union? Und dann eben die Frage, wie können wir das dann auch messen? Also wie können wir diese Faktoren irgendwie extrahieren aus diesen Gesetzestexten, sodass wir sie vergleichbar machen können und messen können und vergleichbar machen über Gesetze hinweg, über Policy-Bereiche hinweg, über Zeit hinweg? Und in einem zweiten Schritt wollen wir eben erklären, Warum variiert das überhaupt? Ja, warum sind Gesetze unterschiedlich komplex? Warum sind verschiedene Politikbereiche unterschiedlich komplex? Und warum variiert diese Komplexität eben über längere Zeiträume in der Europäischen Union? Und die dritte zentrale Frage im Projekt war, wie beeinflusst diese Komplexität politische Prozesse? Und hier schauen wir uns verschiedene Sachen an. Und zwar in diesem Vortrag werde ich jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, wie sich das auswirkt auf legislative Organisationsprozesse im Europäischen Parlament und auf Umsetzungsprozesse auf nationalstaatlicher Ebene. Also das zum Überblick ein bisschen, was so die zentralen Fragen in diesem Projekt waren. Wir haben jetzt rein konzeptuell in diesem Projekt das Rad nicht neu erfunden. Also wir sind jetzt nicht hergegangen und haben gesagt, wir müssen eine vollkommen neue Definition von Komplexität liefern, weil es gibt eine etablierte Literatur, vor allen Dingen im US-Kontext, die da schon relativ gut drin war. Was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben das ein Stück weit übertragen eben auf den europäischen Kontext. Und diese Literatur geht eben davon aus, dass es sowas gibt wie Endnutzer von gesetzlichen Regelungen. Ja, also das können Sie sein, das können Bürokraten sein, Politiker, wer auch immer, Firmen. Und die müssen irgendwie Informationen aus diesem Gesetzestext extrahieren. Das heißt, sie wollen es irgendwie durchdringen, sie wollen es verstehen, was im Gesetz ist. Und die zentrale Idee ist jetzt hier, dass sie da Kosten haben. Jetzt nicht monetäre Kosten, aber sie haben kognitive Kosten, um die Informationen aus diesem Gesetzestext rauszuziehen. Und diese Kosten werden durch drei zentrale Faktoren getrieben. Das ist einmal die Struktur dieser Texte. Also wie sind die strukturiert, wie lange sind die, wie detailliert sind die? Das ist praktisch eigentlich so das Etablierte, was man relativ oft in der Literatur findet. Wenn man schnelles Maß für Komplexität braucht, nimmt man einfach Länge. Ja, also das ist eine relativ einfache Möglichkeit, das ja, grob zu messen. Aber es ist eben nicht alles, weil die Komplexität speist sich eben auch aus sprachlichen Fragen. Also ich kann einen langen Gesetzestext sehr einfach formulieren, ich kann einen langen Gesetzestext sehr komplex formulieren. Also auch diese sprachlichen Faktoren spielen bei der Komplexität eine relativ große Rolle. Und der dritte Punkt, das ist das, was wir eigentlich wahrscheinlich gefühlt immer als komplex wahrnehmen, ist die Vernetzung dieser einzelnen Komponenten. Also Sie können ja im Gesetz beispielsweise haben Sie verschiedene Artikel, Paragraphen, die können unterschiedlich miteinander vernetzt sein, die können sehr stark miteinander interagieren, die können eher für sich stehen. Und auch das Gesetz insgesamt kann irgendwo frei im Rechtsraum sich bewegen oder es ist sehr stark vernetzt mit bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen. Also das sind so diese verschiedenen Komponenten, die eben zusammen die Kosten, ihre Kosten beeinflussen, wenn sie irgendwie Informationen aus diesem Gesetzestext extrahieren wollen. Roman Senninger, ein guter Kollege aus Aarhus, hat hier eine sehr, sehr gute Studie gemacht, in der er praktisch auf Individualebene gezeigt hat, dass diese Faktoren tatsächlich die wahrgenommene Komplexität treiben auf Individualebene dieser Gesetze. Also das sind die drei Komponenten: Struktur, Sprache und eben diese relationalen Komponenten, die gemeinsam diese Komplexität treiben. Wir haben das dann übersetzt und ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen lesen, ist vielleicht ein bisschen klein. Wir haben es übersetzt in ein Messmodell sozusagen und haben uns verschiedene Indikatoren überlegt, wie man auf der Grundlage dieser Gesetzestexte diese Komplexität eben auch dann messen kann und haben da verschiedene Indikatoren genommen. Ja, Länge ist relativ intuitiv, Anzahl von Wörtern, aber man kann da verschiedene Indikatoren nehmen, wie Anzahl von Policy-Elementen, was wir dann in der Regel auch genommen haben. Das ist aber letztlich, misst das alles mehr oder weniger den Umfang von dem Gesetz. Dann hat uns interessiert, wie detailliert sind diese Gesetze. Man kann sich ja so ein Gesetz vorstellen als so eine Art hierarchischen Baum, ja, wo Sie irgendwie Artikel haben, dann haben Sie Paragraphen und dann haben Sie Unterpunkte. Und was das hier misst, ist so die Tiefe, die durchschnittliche Tiefe dieses Baums, also auf welcher Ebene durchschnittlich ist die Information im Gesetzestext hinterlegt. Dann im sprachlichen Bereich schauen wir uns zwei Indikatoren an. Das ist einmal Wortentropie. Wortentropie misst letztlich einfach nur, wie viele unterschiedliche Konzepte Sie in so einem Text haben. Also wie variabel die Sprache ist, die in so einem Text vorzufinden ist. Relativ altes Konzept aus der Informationstheorie. Und dann messen wir Lesbarkeit. Das gibt es relativ einfache Maße, die auf syntaktischen Faktoren beruhen, ja, wie einfach, wie schwierig ist ein Text zu verstehen, zu lesen. Also Lesbarkeit ist der zweite sprachliche Faktor, den wir uns da anschauen. Und dann haben wir den großen Bereich relational, wo wir eben einerseits schauen, wie oft verweisen Gesetze auf andere Gesetze pro Artikel, also externe relationale Faktoren, was wir als Einbettung bezeichnen, und Interdependenz, also innerhalb des Gesetzes, wie stark sind hier die einzelnen rechtlichen Bestimmungen miteinander verwoben. Ja? So, und was wir dann machen ist, natürlich kann man diese Faktoren einzeln anschauen, und ich werde jetzt ein paar Grafiken gleich präsentieren, wo wir das auch machen. Allerdings ist es meistens auch, um hier eben auch die Komplexität zu reduzieren, sinnvoll, das eben auch zusammenzufassen, ja, in einem Index. Und das ist so ein Komplexitätsscore, den wir da bilden, aus diesen verschiedenen Indikatoren. Das ist praktisch ein standardisierter Durchschnitt dieser Indikatoren. Und den können wir dann analysieren. So, ein paar Grafiken, wie hat sich das entwickelt über Zeit? Ich habe jetzt hier mal drei Grafiken mitgebracht. Das ist einmal hier links, sehen Sie abgebildet die Länge, also in Wörtern von Gesetzen in der Europäischen Union. Der zweite Indikator hier ist die Textschwierigkeit, also wie schwierig ist der Text zu verstehen, wie schwierig ist er formuliert in syntaktischer Hinsicht. Und hier die Interdependenz, also die Vernetzung zwischen Artikeln innerhalb von diesen Gesetzen. Was wir eben sehen ist, dass wir einen relativ klaren Anstieg über Zeit haben, relativ unabhängig davon eigentlich, wie wir es messen. Was wir sehen ist, es ist nicht komplett linear. Ja? Wir haben also so einzelne Jahre drin, wo es auch mal runtergeht. Und in der Regel sind es Wahljahre. Ja? Also die Kommission oder die Europäische Union produziert in den Wahljahren und Vorwahljahren relativ unterkomplexe Gesetzgebung. Und es steigt dann zwischen den Wahlen an. Ja? Also die sind natürlich da auch an solche Zyklen gebunden, habe ich gleich noch eine andere Grafik für. Ja, aber wir haben so einen generellen Komplexitätsanstieg. Also der kann natürlich getrieben sein durch 1000 Faktoren. Ich werde gleich noch ein paar präsentieren, die wir für besonders wichtig halten. Auf jeden Fall ist das so der generelle Zeittrend. Das hier bildet jetzt so ein bisschen ab, was ich gerade schon angedeutet habe. Also es ist nicht nur dieser lange lineare Aufwärtstrend, der über Zeit immer gleich läuft, sondern wir haben eben auch innerhalb von der Legislaturperiode, die jetzt ja gerade in der Europäischen Union begonnen hat, zyklische Trends. Ja? Also wir fangen praktisch an, jetzt, wo relativ wenig komplexe Gesetze verabschiedet werden. Das Ganze steigt dann stark an zur Mitte der Legislaturperiode und fällt dann wieder ab hin zur nächsten Wahl. Weil natürlich die Europäische Kommission am Anfang braucht sie erstmal Zeit, um diese komplexen Vorschläge zu erarbeiten. Gegen Ende fehlt ihr dann die Zeit, um diese Vorschläge noch durch den legislativen Prozess zu kriegen. Also das gibt diese Zeittrends, die man immer im Kopf haben muss, dass diese Komplexität sich nicht komplett linear über Zeit verhält. So, dann kann man natürlich auch jetzt mal vergleichen, wie variiert denn diese Komplexität über verschiedene Politikbereiche hinweg. Und wir sehen hier paar Unterschiede zwischen den üblichen Verdächtigen, wo wir jetzt sagen würden, ja, Wirtschaft, Umwelt, Justiz und Inneres, kann man vielleicht auch erwarten, dass wir da relativ komplexe Gesetze finden. Was man jetzt hier aber sagen muss, ist, dass das jetzt hier natürlich der große Durchschnitt ist über viele Jahrzehnte. Ja. Also da haben wir sehr viel Unterschiede über Zeit. Das ist jetzt praktisch ein ganz grober Überblick, wie die Varianz sich darstellt über diese verschiedenen Politikbereiche hinweg. Und eigentlich ist ja hier der Befund, dass die Varianz gar nicht so riesig ist. Also im Mittel ist die Komplexität von diesen verschiedenen Politikfeldern relativ ähnlich. Ja, also das hier sind die Mittelwerte oder beziehungsweise die Mediane hier, die Striche in der Mitte. Was eigentlich viel spannender ist, aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, ist, dass wir innerhalb dieser Politikbereiche so eine hohe Varianz haben. Und das ist ja eigentlich jetzt hier das Spannende, ja, weil wir sagen können, selbst wenn wir das Politikfeld konstant halten, haben wir relativ hohe Varianz in der Komplexität dieser Gesetze. Und da ist es dann immer so, dass der Politikwissenschaftler Interesse hat, wie man das erklären kann. Ja? Also warum ist das so? Warum variiert diese Komplexität innerhalb auch dieser Politikbereiche? So, und jetzt wird's komplex. Jetzt habe ich nämlich ein paar Grafiken mitgebracht, die ein bisschen das Ganze erklären sollen. Und ich versuche sie ein bisschen so durchzuführen und es mir auch selber nochmal zu erklären wahrscheinlich. Das ist ein Papier, in dem ich vor ein paar Jahren mal erhoben habe, wie die Parteipositionen von Mitgliedern in der Europäischen Kommission, also im Kollegium der Kommissare, von einander abweichen. Also die haben ja in der Regel haben die irgendwelche parteilichen Hintergründe. Dann kann man eben auch messen, wo kommen die her, was haben die so für Ideologien. Und die Idee war jetzt hier eben auszuprobieren oder zu testen, ob die Art und Weise, wie diese Präferenzen in diesem Gremium verteilt sind, sich darauf auswirkt, wie komplex die Kompromisse sind, die schließen in diesem Gremium. Ja, weil man ja davon ausgehen kann, je heterogener die Präferenzverteilungen sind in so einem Gremium, desto komplexer sind die Kompromisse. Letztlich ist es nicht nur auf die Kommission jetzt gemünzt, sondern es können wir praktisch auf alle möglichen Gremien übertragen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, im Konsens oder in Mehrheitsentscheidungen. Und das hier interpretiert man jetzt eigentlich so, dass wenn wir hier in der Mitte jeweils sind, dieser Rechtecke, haben wir so mittlere Präferenzheterogenität, kann man sagen. Ja? Also wir haben so, die sind sich nicht komplett einig hinsichtlich ihrer parteipolitischen Ausrichtung, aber sie sind sich jetzt auch nicht komplett uneinig. Also wir haben so ein mittleres Maß an Streit, kann man jetzt mal so einfach sagen. Ja? Und wenn wir jetzt hier uns aus dieser Mitte in die Ecken hochbewegen, werden diese Grafiken dunkler. Und was das einfach heißt, ist, dass die Kompromisse, die geschlossen werden, in diesem Szenario komplexer sind, und zwar hinsichtlich ihrer sprachlichen Ausgestaltung. Ja, also die sprachliche Ausgestaltung dieser Kompromisse wird komplexer, je extremer die Präferenzen innerhalb des Gremiums verteilt sind. Also je extremer der mittlere Kommissar ist und je weiter die Positionen um diesen Kommissar streuen, desto komplexer werden die Kommissionsvorlagen, die Kommission hier produziert. Ja, also es gibt politische Ursachen dieser Komplexität. Die kommen nicht nur von irgendwelchen Problemlagen oder sind funktional getrieben, sondern es sind tatsächlich auch politisch getriebene, es gibt eben auch politisch getriebene Komplexität. Und das ist innerhalb der Kommission aus meiner Sicht ganz besonders interessant, weil wir eigentlich bei der Kommission sowas nicht unbedingt erwarten sollten. Zumindest theoretisch sollte man eigentlich davon ausgehen, das ist eher eine Bürokratie als ein politisches Gremium. Aber was wir eben hier sehen, dass wir selbst in der Europäischen Kommission diese parteipolitischen Dynamiken eigentlich haben. Das heißt, wir sollten davon ausgehen, wenn wir das in der Kommission finden, wo es eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, sollten wir es wahrscheinlich auch irgendwie in nationalen Regierungen finden beispielsweise. Habe ich jetzt nicht getestet, wäre jetzt aber meine theoretische Erwartung basierend auf diesen Befunden. So, die nächste Frage ist, wie wirkt sich das Design von so einem Entscheidungsprozess aus? Zum Hintergrund: in der Europäischen Union haben wir in der Regel zwei verschiedene Entscheidungsverfahren. Ja, wir haben entweder ein Konsultationsverfahren, das faktisch ein unikamerales System ist. Das heißt, der Rat der Europäischen Union entscheidet über eine Kommissionsvorlage und das Europäische Parlament wird nur konsultiert. Aber es ist praktisch so, dass die Kommission und der Rat darüber auch hinweggehen können. Also es ist eine reine Beratungsfunktion, dass das Parlament hier hat. Im Co-Dezisionsverfahren, also im Mitentscheidungsverfahren, ist es so, dass das Europäische Parlament Veto- und Änderungsrechte hat. Das heißt, das Parlament ist ein echter Vetospieler und wir haben ein Zweikammernsystem praktisch. Das heißt, wir haben inklusiveres Entscheidungsverfahren in diesem Co-Dezisionsverfahren verglichen zum Konsultationsverfahren. Und was man machen kann, ist, man kann sich Politikbereiche raussuchen, die unterschiedlich reguliert sind hinsichtlich des Entscheidungsverfahrens und so ein quasi experimentelles Design entwerfen. Das ist jetzt sind wir in sehr wissenschaftlichen Bereich. Ja. Man kann praktisch sagen, wir haben eine Kontrollgruppe hier. Das ist die Steuerharmonisierung, die in der Europäischen Union über Jahrzehnte grundsätzlich vom Rat entschieden wird. Ja. Weil das natürlich fundamentale nationale Interessen berührt und hier sind die Nationalstaaten nicht willens, besonders viel Macht abzugeben ans Europäische Parlament oder wen auch immer. Das heißt, hier haben wir einen sehr starken nationalen Drang, ein Konsultationsverfahren. Das ist praktisch unsere Kontrollgruppe. Da bleibt alles immer gleich über die Jahrzehnte. Dann haben wir eine sogenannte Treatment-Gruppe, wie in einem Experiment. Und das ist hier die Landwirtschaft und die Fischerei. Landwirtschaft und Fischerei war in der EU eben auch lange, lange Zeit nationalstaatliches Thema. Ja, also die Nationalstaaten haben auch hier nichts abgegeben, vor allen Dingen, weil hier eben sehr viel Geld umverteilt wurde. Im Jahr 2009 hatten wir den Lissabon-Vertrag. Der wird vielen im Raum was sagen. Ja. Und im Lissabon-Vertrag wurde eben festgelegt, dass wir im Bereich Landwirtschaft und Fischerei uns vom Konsultationsverfahren zum Co-Dezisionsverfahren bewegen. Das heißt, wir haben eine zweite Kammer hinzugefügt, was natürlich das Entscheidungsverfahren inklusiver macht und schwieriger. Und was wir jetzt hier machen können, ist, Wir können in so einem quasi experimentellen Design schauen, wie stark ist denn der kausale Effekt dieser Änderung im Lissabon-Vertrag auf die Komplexität der Gesetzesvorlagen, die die Kommission produziert. Und wir sehen jetzt hier zunächst mal, eigentlich die rechte Grafik ist jetzt hier eigentlich relevanter, wir sehen eigentlich hier, dass die Trends vor dieser Einführung der Kodezession relativ parallel sind. Also die haben sich relativ gleich entwickelt in der Steuergesetzgebung und in der Landwirtschaftspolitik. Und dann kam der Lissabon-Vertrag und wir sehen hier ein klares Auseinanderklaffen in der Komplexität der Vorlagen Landwirtschaft und Steuerharmonisierung. Was dafür spricht, dass es hier tatsächlich einen Effekt gibt. Also je inklusiver ich, je mehr ich mitreden lasse, je mehr Akteure ich mitreden lasse, desto stärker muss ich dieses schwierigere Umfeld der Verhandlungen antizipieren als Agenda-Setter, also als Kommission und die Komplexität dieser Vorlagen entsprechend anpassen, heißt erhöhen. Ja? Und das ist eigentlich das, was wir hier sehen. Ich habe es auch noch getestet für einen anderen Bereich, der ebenfalls sich geändert hat, Asyl- und Migrationspolitik. Allerdings haben wir da ein bisschen das Problem, dass wir natürlich einen sehr starken Schock nach dem Treatment haben, ja, der natürlich die Migrationskrise, die natürlich das nochmal deutlicher getrieben hat, was für so ein Design immer ein bisschen schwierig ist. Aber hier kann man eigentlich sagen, dass der Effekt relativ deutlich ist, dass Kodezession die Komplexität getrieben hat in der Europäischen Union. Also je inklusiver wir das Entscheidungsverfahren machen, desto komplexer werden die Kompromisse, die wir am Ende rauskriegen. So. Und jetzt zu guter Letzt noch ein Papier, das ich, haben wir Juristen im Raum? Ich weiß nicht. Die müssen jetzt kurz mal stark sein, wahrscheinlich. Das ist ein Papier, das ich mit meinem guten Kollegen Will Daniel aus Nottingham letztes Jahr gemacht habe. Und Will und seine studentische Hilfskraft haben die schöne Aufgabe übernommen, Lebensläufe von Kommissionsbeamtinnen und Kommissionsbeamten zu kodieren. Das sind, ich glaube, über 800 Lebensläufe gewesen. Und die haben per Hand rauskodiert, was diese Leute so in ihrem Leben gemacht haben. Und das ist natürlich ein toller Datensatz für uns gewesen. Und wir haben gesagt, wir bringen das mal zusammen mit den Olplex-Daten und schauen uns mal an, wie wirken sich denn eigentlich so persönliche Hintergründe von Verwaltungsangestellten in der Kommission darauf aus, wie komplex diese Regierungsvorlagen sind. Und was uns eigentlich hier interessiert hat, ist, wie die Diversität dieser Teams das beeinflusst. Also wir haben beispielsweise so Sachen gemessen wie Genderdiversität in diesen Teams. Wir haben geschaut, wie national divers sind die und so weiter und wie beruflich divers und welche unterschiedlichen Erfahrungen haben die. Und was wir eigentlich erstmal festgestellt haben, ist, dass diese Diversität gar nichts erklärt. Also wir haben ein klassisches Null-Finding hier. Wir haben es zum Glück trotzdem publiziert bekommen, was nicht relevant, nicht selbstverständlich ist. Aber ja, also der Befund ist hier, die Diversität wirkt sich nicht auf die Komplexität von den Vorlagen aus. Was ja zunächst mal eine gute Nachricht für die Kommission ist, ja, weil sie einfach die Diversität dieser Teams steigern, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen für den Policy Output. Ja, das ist erstmal normativ gut für die Kommission. Was wir dann aber, und das ist eher so ein Seitenfinding, was wir hatten, ist, dass die präzise Zusammensetzung dieser Teams eben schon den Unterschied macht. Und konkret ist es, je mehr Juristen sie in diese Teams packen, desto komplexer werden die Vorlagen. Ja. Es ist kein Selbstselektionseffekt. Ja. Also wir haben dafür eigentlich kontrolliert, weil man könnte ja denken irgendwie, ja gut, die Juristen, die sind vielleicht irgendwie masochistisch veranlagt oder was auch immer, oder selektieren sich selbst in diese besonders komplexen Themengebiete rein. Das ist aber was wir eigentlich im statistischen Modell relativ gut kontrollieren können. Also das ist tatsächlich ein Effekt innerhalb dieser Kabinette. Wenn wir innerhalb dieser Kabinette den Anteil der Juristen variieren, hat das Auswirkungen auf die Komplexität und zwar unabhängig davon, wie wir es messen. Ganz besonders stark ist der Effekt bei internen Referenzen. Das mögen die ganz besonders gerne. Okay, also kurzes Zwischenfazit. Also wir haben zunächst mal lang- und kurzfristige Zeittrends für diese Komplexität, die wir immer mitkontrollieren müssen, wenn wir irgendwas erklären wollen, ja, für diese Komplexität. Wir haben verschiedene Erfordernisse des Politikbereichs, die allerdings nicht so wahnsinnig stark sich auswirken auf unsere Maße. Ja. Über Zeit, sagen wir, zumindest im groben Durchschnitt. Über Zeit sieht das anders aus, aber wenn wir es im großen Durchschnitt uns anschauen, ist der Effekt nicht besonders groß. Und dann haben wir eben verschiedene Treiber dieser Komplexität. Politische Treiber, institutionelle Treiber und eben auch administrative Treiber, die sich auswirken auf die Komplexität, eben nicht nur die funktionalen Erfordernisse des Politikbereichs, sondern es sind eben andere Erklärungen, die hier auch Unterschiede ausmachen. Jetzt komme ich zur nächsten Frage, nämlich ob diese ganze Komplexität eigentlich irgendeinen Effekt hat, weil wir können ja sagen, wenn das irgendwie egal ist, dann brauchen wir es eigentlich, dann ist es gar nicht so spannend. Ja? Aber was hat das eigentlich für Effekte? Und ich möchte jetzt kurz noch zwei Sachen ansprechen. Einmal, was das für Effekte hat auf die legislative Organisation im Europäischen Parlament und was das für Effekte hat auf die Qualität der Umsetzung in Mitgliedstaaten. Jetzt kommt was für Liebhaber. Ich habe das jetzt hier mit reingenommen, weil das halt vor allen Dingen auch was ist, dass ich übrigens, das war eins meiner ersten Papiere, Berichterstatterzuteilung im Europäischen Parlament. Und irgendwie das Thema habe ich irgendwie immer noch. Das bin ich irgendwie nicht so richtig losgeworden. Und wir haben eben gesagt, wir wollen rausfinden, was passiert im Europäischen Parlament. Weil wir haben ja immer den Prozess, die Kommission macht den Vorschlag, schickt den ans Europäische Parlament und das Parlament muss das Ding irgendwie verarbeiten. Also es wird irgendwie, im Parlament muss eine Position gefunden werden. Und das ist ein Prozess, mit dem ich mich schon relativ lang beschäftige, deswegen sage ich es für Liebhaber, die meisten Leute interessiert das nicht, aber es ist mein Thema und das ist ja meine Antrittsvorlesung, also denke ich, sage ich da was zu. Also der Kommissionsvorschlag geht ins Europäische Parlament und im Ausschuss brauchen wir einen Berichterstatter, das heißt einen Europaabgeordneten, der oder die sich federführend mit diesem Thema dann auseinandersetzt. Die Akteure sind sehr, sehr wichtig, weil wir in der Europäischen Union mittlerweile sehr viel informelle Entscheidungsverfahren haben. Also diese einzelnen Akteure haben extrem viel Macht in der Ausgestaltung der Position des Europäischen Parlaments. Deswegen ist aus meiner Sicht sehr wichtig zu wissen, wer die sind und unter welchen Voraussetzungen die gewählt werden. Und natürlich auch unter der Voraussetzung, dass das Europäische Parlament über Zeit auch immer mehr Kompetenzen hinzugewonnen hat. Auch vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig. Und jetzt haben wir eine Literaturlage, die eigentlich sagt, ja, was eigentlich diese Auswahl dieser Leute beeinflusst, ist vor allem die Erfahrung. Also wir wählen vor allen Dingen Leute aus, die besonders erfahren sind für diese Jobs. Ja? Und die implizite Annahme, die eigentlich da immer drinsteckt, ist, das ist vollkommen unabhängig davon, was im Kommissionsvorschlag steht. Zumindest ist das eigentlich immer die Literatur der letzten 20 Jahre gewesen. Die hat nicht mitkontrolliert, was eigentlich im Kommissionsvorschlag drin ist. Und was wir jetzt gesagt haben, ist, ihr müsst eigentlich einen Interaktionseffekt haben zwischen der Komplexität von einem Kommissionsvorschlag und diesen Auswahldynamiken in den Ausschüssen. Und Gerald kennt es, weil ich durfte zum European Union Politics dürfen das publizieren, deswegen kennt Gerald das Papier. Das ist letztlich der Befund. Und auch hier, das sieht zunächst mal kompliziert aus, aber es ist es eigentlich gar nicht. Also wir haben hier auf der X-Achse abgetragen die Komplexität des Kommissionsvorschlags. Wir haben hier auf der auf der Z-Achse, also hier nach hinten, haben wir die Erfahrung der einzelnen Ausschussmitglieder. Und auf der Y-Achse haben wir die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute ausgewählt werden als Berichterstatter. Und eigentlich ist der Befund jetzt, wenn wir hier ganz links sind in diesem dreidimensionalen Raum, also sehr wenig komplexe Vorschläge haben, dann ist die Erfahrung der einzelnen Abgeordneten eigentlich relativ unwichtig für ihre Auswahlwahrscheinlichkeit. Also die sind ungefähr gleich wahrscheinlich, dass die ausgewählt werden. Wenn jetzt die Komplexität steigt, spielt die Erfahrung eine immer größere Rolle für diesen Auswahlprozess. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit von sehr unerfahrenen Abgeordneten bei sehr komplexen Vorlagen ausgewählt zu werden, ist relativ gering. Sie steigt an für Leute mit mittlerer Erfahrung und sie fällt dann hinten wieder ab, weil die Leute, die wollen sowieso mit Gesetzgebung in der Regel nichts mehr zu tun haben. Ja? Die sitzen dann seit 30 Jahren da drin und warten eigentlich nur noch auf ihre Pension. Also wir haben einen konditionalen Effekt. Es ist nicht so, dass die Erfahrung nur eine Rolle spielt, dass sie linear sich auswirkt auf diese Auswahlwahrscheinlichkeit, sondern es ist ein Interaktionseffekt. Und warum sage ich das? Es ist relativ wichtig, weil wir müssen immer im Kopf behalten, dass das Europäische Parlament eine Organisation, eine Institution ist, die von einer sehr hohen, wir sagen, Turnover Rate betroffen ist. Das bedeutet, 60% der Abgeordneten, die jetzt im Parlament sitzen, sind im nächsten Parlament nicht mehr da. Ja? Also das heißt, die werden sehr stark ausgetauscht. Und für so eine Institution, und wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, dass die Komplexität dieser Kommissionsvorschläge steil ansteigt über Zeit, ist so ein Verlust an Wissen hochproblematisch. Weil sie haben immer komplexere Vorlagen, aber sie haben immer weniger Leute, die eigentlich qualifiziert dafür sind, diese Vorlagen federführend zu betreuen im Parlament. Also Fachkräftemangel, ja, kann man sagen. Fachkräftemangel im Europäischen Parlament. Sie kennen es vielleicht, ich meine, man kann das auch übertragen auf viele Arbeitskontexte. Ja? Wenn die Komplexität der Aufgaben steigt, sind sie immer stärker darauf angewiesen, dass sie Leute haben, die Erfahrung haben, diese Aufgaben auch zu lösen. Und je höher natürlich die Fluktuation ist, desto problematischer wird es. Und das ist ein relativ wichtiges Muster. Auch für aus demokratietheoretischer Perspektive. Und was man immer wissen muss, ist, dass die Kommission das natürlich weiß. Ja, die Kommission weiß das und kann natürlich auch ihr Verhalten strategisch anpassen an sowas. Die Kommission weiß, wer in den Ausschüssen sitzt. Die Kommission weiß, wer die Leute sind. Und deswegen gibt es natürlich auch strategische Ansätze, zu sagen, wir kalibrieren die Komplexität von den Vorlagen so, dass es für uns möglichst vorteilhaft ist. Also das sind alles so Implikationen, deswegen interessiert mich dieses Thema so, weil das aus meiner Sicht schon für das Verständnis vom Prozess in der Europäischen Union relativ wichtig ist. Okay, zum letzten inhaltlichen Papier. Das ist ein Papier, das ich auch mit Max und Konstantin gemacht habe und das wir letztes Jahr in Regulation Governance hatten, wo wir uns anschauen, weil das natürlich für Bürgerinnen und Bürger ein extrem wichtiges Thema ist, wirkt sich diese Komplexität denn auch auf die Qualität der Umsetzung dieser Gesetze aus? Und in der Europäischen Union ist es ja so, dass wir sehr oft Direktiven, also Richtlinien haben, die aus Brüssel kommen und die dann in nationales Recht überführt werden müssen. Und da spielt dann die Frage eben eine Rolle, was steht in diesen Vorlagen drin und wie wird das dann umgesetzt auf nationaler Ebene? Wir haben interessanterweise für diesen relativ einfachen Zusammenhang eine relativ widersprüchliche Literaturlage, und zwar aus zwei Gründen. Also es gibt eine riesige Implementationsliteratur. Das muss man immer vorwegschicken. Aber die Lage ist sehr widersprüchlich, weil halt die Studiendesigns sehr unterschiedlich sind. Sehr unterschiedliche Länder untersucht werden, unterschiedliche Policyfelder, unterschiedliche Zeiträume. Und dann wird die Komplexität in der Regel eben nicht wirklich in der Substanz der Direktive gemessen, sondern immer nur in diesen Erwägungsgründen, die vorgelagert sind. Und in diesen Erwägungsgründen sind keine politischen Inhalte oder keine Policy-Inhalte drin, sondern es sind eigentlich nur Begründungen für das Gesetz und die haben auch keine rechtliche Bindewirkung. Ja, deswegen ist es gar nicht so, aus meiner Sicht macht es nicht so viel Sinn, auf der Grundlage von den Erwägungsgründen die Komplexität zu messen. Wir glauben, dass wir das da besser machen. Wir analysieren circa 1000 Richtlinien von 94 bis 2022 und zwar in allen Mitgliedstaaten und Politikbereichen und testen, wir haben drei Hypothesen drin, aber ich lasse die dritte jetzt mal aus Zeitgründen raus, zwei zentrale Hypothesen. Einmal die Erwartungen, die wir wahrscheinlich alle haben würden, die Komplexität, wenn die steigt von diesen Direktiven, sollte die Qualität der Umsetzung in den Mitgliedstaaten sinken. Ja, also je komplexer das ist, desto höher sind ihre Kosten, es umzusetzen, desto schlechter sollte die Umsetzung sein. In der zweiten Hypothese überprüfen wir dann die Erwartung, ob wir das mit administrativen, mit Verwaltungskapazitäten irgendwie abfedern können. Also wenn wir irgendwie die Verwaltung ausbauen, bessere Verwaltung haben, können wir diese Komplexität besser verarbeiten bei der Umsetzung. Qualität der Umsetzung messen wir hier, wir haben auch hier drei Indikatoren, aber ich schaue jetzt nur auf zwei. Einmal auf die sogenannte Transposition, das ist eigentlich nur, Sie haben eine Direktive, die kommt aus Brüssel und dann müssen Sie das in nationales Recht übersetzen. Und was wir hier einfach messen, ist der Anteil an nationalen Maßnahmen, den Sie innerhalb der Deadline umsetzen. Ja, die Kommission setzt eine Deadline für die Mitgliedstaaten und innerhalb dieser Deadline müssen die Gesetze erlassen. Und was wir einfach messen, ist der Anteil von Gesetzen, der innerhalb dieser Deadline gemacht wird. Und dann messen wir die Wahrscheinlichkeit für Vertragsverletzungsverfahren, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommission sie vor Gericht zerrt wegen schlechter Implementation. Auch hier kann man wahrscheinlich sehr viel drüber diskutieren, ob der Indikator Sinn macht, aber da gibt es andere, die sich da noch mehr mit beschäftigt haben. Was wir zunächst mal finden, ist ein sehr starker direkter Effekt dieser Komplexität. Sogar stärker, als wir es eigentlich erwartet haben. Also wir sehen ein sehr starkes Absinken dieser On-Time-Ratio, also der Anteil von Gesetzen, die innerhalb der Frist verabschiedet werden, die sinkt sehr stark ab, wenn die Komplexität steigt. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Kommission sie verklagt, steigt um circa 14 Prozentpunkte, wenn sie von der einfachsten Direktive zur komplexesten Direktive wechseln. Ja, also das sind sehr starke direkte Effekte, die natürlich eine große Relevanz haben für die Mitgliedstaaten und auch für die EU. Also in anderen Worten, je komplexer wir die Gesetze machen, desto schlechter können wir davon ausgehen, dass die auch ordentlich umgesetzt werden. Dann haben wir geschaut, ja, helfen denn diese Verwaltungskapazitäten, um das ein bisschen abzufedern? Und der Befund ist, ja, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Ja, also sie haben einen leichten Effekt. Also das hier sind Staaten mit hoher Verwaltungskapazität, Staaten mit niedriger Verwaltungskapazität. Also sie haben ein bisschen Unterschied da schon drin. Aber die Effekte sind nicht riesig. Also sie können ein bisschen was tun durch stärkere Verwaltung, aber die Komplexität ist so groß letztlich, dass was sie wirklich machen können, ist relativ gering. Ich habe mit dem Kollegen Yves Steinebach nochmal ein Papier, wo wir das für Klimapolitik separat analysieren, und da finden wir den Effekt gar nicht. Ja? Also der Verwaltungsausbau bringt anscheinend nicht so wahnsinnig viel, zumindest bei den Maßen, die wir jetzt haben. Es kann sein, es gibt andere Maße, bei denen das vielleicht eine größere Rolle spielt, aber hier ist es eben nicht der Fall. Drei Lösungsansätze. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen, man kann sich überlegen, wie geht man jetzt mit dieser Komplexität um. Und ich möchte ein paar Sachen vorstellen, über die man zumindest mal nachdenken kann. Und das sind jetzt keine Lösungsansätze, die sich gegenseitig ausschließen, sondern die man vielleicht eher als komplementäre Lösungsansätze verstehen sollte. Aushalten, reduzieren, managen. Ich liebe dieses Zitat, und ehrlich gesagt, je öfter ich zurzeit die Nachrichten lese, desto öfter kommt es mir in den Sinn. Für jedes komplexe Problem gibt es eine Antwort, die klar, einfach und falsch ist. Wir brauchen eigentlich jeden Tag nur die Nachrichten aufmachen. Ja? Wir sehen das eigentlich jeden Tag. Migrationspolitik ist gerade das beste Beispiel, aber wir haben es in sehr vielen anderen Bereichen auch. Wir sollten diese Komplexität von diesen Kompromissen nicht nur verteufeln. Ja? Diese Komplexität hat auch was Gutes, ja? Weil sie ja eben auf der Grundlage von sehr inklusiven demokratischen Prozessen entsteht. Der Grund, warum wir keine Chemikalien in uns aufnehmen, keine giftigen Chemikalien in uns aufnehmen, wenn wir unser Essen hier kaufen, hat eben auch mit der Europäischen Union zu tun. Der Grund, warum wir im Bodensee baden können, ohne dass wir uns alle möglichen Krankheiten holen, hat auch mit der Europäischen Union zu tun. Das sind alles extrem komplexe Gesetze. Ja, so Chemikalienverordnung der Europäischen Union. Viel Spaß, wer das mal lesen möchte. Das ist nicht besonders spannend, ja. Aber das ist ein extrem effektives Gesetz, obwohl es so komplex ist. Also von daher, gerade in diesen Zeiten, wo so viele Vereinfacher unterwegs sind, muss man auch mal feiern, dass wir als demokratische Gesellschaft überhaupt in der Lage sind, solche komplexen Kompromisse überhaupt zu formulieren. Das ist eben auch ein demokratischer Wert, den diese Komplexität hat. Das ist sehr wichtig, also Komplexität auch mal ertragen können, einfach auch mal aushalten können, dass es eben nicht nur einfache Lösungen immer gibt für jedes komplexe Problem. Und die Probleme werden nun mal immer komplexer, wie wir alle wissen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, zu sagen, wir reduzieren Komplexität. Der Ansatz ist natürlich, wir legen die Axt an den Staat, ja, und schaffen im Prinzip alles ab. Wir entlassen alle Leute, wir schaffen alle Behörden ab, wir schaffen die demokratischen Institutionen ab, und dann ist das Problem gelöst. Ja. Selbstmord aus Angst vor dem Tod, würde ich das nennen. Also es ist irgendwie die Idee zu glauben, wenn wir einfach nur alles jetzt mit der Kettensäge kaputt machen, dann wird alles gut. Ich halte von dem Ansatz rein gar nichts. Und ich glaube, den allermeisten Leuten, zumindest diesseits des Atlantiks, geht es ähnlich, obwohl es immer mehr werden, die so ähnlich sehen. Aber ich würde hier sagen, das ist vielleicht nicht unser Weg. Interessanterweise, die Europäische Union macht das ja immer, wie es die Europäische Union eben macht. Ja? Die Europäische Union entwirft eine detaillierte Vereinfachungsstrategie. Das ist eine herrliche Überschrift, die ich letzte Woche gesehen habe und habe gedacht, die passt hervorragend für diesen Vortrag, weil das im Prinzip das ist, wie eben die EU Sachen macht. Ja, wir machen das halt ein bisschen anders. Sie haben es jetzt Omnibus Package genannt, was noch schöner ist, finde ich. Also Omnibus Simplification Package. Und interessanterweise war Ursula von der Leyen heute im Europäischen Parlament und hat den Arbeitsplan der Europäischen Kommission für dieses Jahr vorgestellt und hat da erklärt, wie diese Vereinfachungsprozesse funktionieren sollen. Und das ist eben, wir machen dann eben Fitness-Checks, ja, und gehen an diese Gesetze ran und schauen, was funktioniert, was nicht, welche Regulierung kann weg, welche Regulierung muss bleiben. Und ich halte, auch wenn das natürlich bürokratischer ist, aber es ist, finde ich, trotz allem das bessere Verfahren, als hier grundsätzlich jetzt einfach mit der Kettensäge alles wegzumachen. Die Kommission hat das auf dem Schirm. Sie hat das schon lange auf dem Schirm. Die Frage ist, können sie es halt liefern? Und das werden wir jetzt halt in den nächsten Jahren sehen. Ich denke, es gibt sehr viele Sachen, die man tatsächlich vereinfachen kann. Es gibt diese exzessive Komplexität bei diesen Gesetzen. Und ich denke, da müssen wahrscheinlich schon Sachen passieren. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, wie die Europäische Union das anstellt. Hier sehen wir es nochmal. Das ist praktisch aus dem Programm. Also Simplification ist hier ein großes Thema für der neuen von der Leyen-Administration. Und als letzten Punkt, und auch hier lehne ich selbst stark auch dran an, was hier die Herren aus München zum Teil gemacht haben. Wir brauchen auch Möglichkeiten, wie wir mit dieser Komplexität umgehen können, weil die ist nun mal auch schon da. Die werden wir jetzt auch nicht grundsätzlich komplett los. Und ein Weg ist, besser zu koordinieren zwischen denjenigen, die Politik machen und denjenigen, die sie umsetzen. Also dass wir die Umsetzungsebene, und auch das ist übrigens sehr stark in diesem Arbeitsprogramm der Kommission vertreten, dass wir diejenigen, die Politik umsetzen, besser in den Entscheidungsprozess einbinden, der zum Gesetz führt. Also hier brauchen wir bessere Koordination in vielerlei Hinsicht. Was wir auch brauchen, ist, dass wir Digitalisierung vorantreiben, Stichwort E-Government. Da sind uns andere Länder beispielsweise sehr weit voraus. Also können wir sehr, sehr viel Effizienzgewinne generieren. Und künstliche Intelligenz, dann schaue ich natürlich zu Steffen Eckhardt, ja, der dieses Thema natürlich jetzt federführend hier in den nächsten Jahren betreuen wird. Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung auch als Chance verstehen. Es ist natürlich etwas, das man auf jeden Fall stark diskutieren muss und eben überprüfen muss, wie gut das ist und welche Verzerrungen eben entstehen können durch diese künstliche Intelligenz. Aber es gibt nun mal sehr viele Routineprozesse, die wir vielleicht eben darüber vereinfachen können. Matthäus arbeitet auch zu dem Thema, ja. Und dass wir vielleicht darüber Ressourcen freisetzen, die wir woanders wieder anders einsetzen können. Also vielleicht das Ganze auch ein Stück weit positiv sehen. Und dann ein Thema, was mir ehrlich gesagt immer wieder sehr wichtig ist, ist, wir brauchen, das ist eine Floskel, ja, aber wir brauchen mehr Bildung, und zwar vor allem im politischen Bereich. Ich finde, dass die Prozesse in den letzten Jahren, dass wir einfach permanent sagen, wir streichen politische Bildung zusammen, wo es nur irgendwie geht, und wir fördern nur noch MINT, was wir natürlich auch müssen, ja, aber ich finde, die Leute müssen eben auch demokratische politische Systeme verstehen können. Wir müssen auch in Bildung investieren und da nicht immer alles zusammenkürzen, wo wir es überhaupt nur können. Und eben auch in Weiterbildung von den Leuten, die insbesondere in Behörden sind. Ich sage jetzt noch gerne was zum neuen Projekt, weil das mir natürlich auch am Herzen liegt, weil es ja auch nicht ganz unwesentlicher Grund ist, warum ich eigentlich hier bin. Das ist das Demolaw-Projekt, das vom Europäischen Forschungsrat gefördert wird in den nächsten 5 Jahren. Und in diesem Projekt wollen wir ein Stück weit Struktur in dieses Chaos demokratischer Gesetzgebung bringen. Wenn wir uns vorstellen, unsere Leben sind komplett von Gesetzen dominiert. Wenn Sie morgens aufstehen, bestimmt ein Gesetz, wie viel Fluorid Sie in der Zahnpastatube haben, dann bestimmt ein Gesetz, wie viel CO2 Ihr Auto ausstößt, wie viel das Busticket kostet, etc., etc. Das sind alles gesetzliche Bestimmungen, die irgendwie auf ihr Leben einwirken, permanent. Und wir machen uns das oft gar nicht mehr so richtig bewusst, dass das so ist. Und was wir in diesem Gesetz, was wir eben in diesem Projekt machen wollen, ist, wir wollen die Inhalte von diesen demokratischen Gesetzen konzeptuell erfassen, empirisch vermessen und systematisch vergleichen. Weil ich im Olplex-Projekt immer die gewisse Unzufriedenheit hatte, dass wir sehr an der Oberfläche kratzen mit unseren textbasierten Metriken. Wir sehen, die machen einen Unterschied, wir sehen, die haben Effekt. Aber was eben besonders interessant ist, ist, was ist eigentlich wirklich inhaltlich, substanziell in diesen Gesetzen drin? Und da sind wir im Eutex-Projekt nicht wirklich rangekommen. Und das wollen wir im Demolaw-Projekt ändern. Wir wollen auch hier erklären, warum diese legislativen Designs, und ich sage gleich, was ich mit legislativen Designs meine, warum die variieren über Policy-Bereiche, warum die variieren über politische Systeme und auch eben über Zeit. Und dann wollen wir rausfinden, welche Faktoren die Pflege dieser Gesetze beeinflussen, warum Gesetze manchmal lange überleben, warum sie manchmal sehr kurzlebig sind und wie legislative Designs das beeinflussen, diesen Überlebensprozess und diesen Pflegeprozess von demokratischen Gesetzen. Und konzeptuell gehen wir da so ran, dass wir sagen, es gibt eigentlich, und das ist letztlich abgeleitet aus verschiedenen Literatursträngen, aus der Policy-Literatur und der Rechtsliteratur, zumindest so wie ich sie lese, dass wir eigentlich so 2 Dimensionen erwarten können, die so einem demokratischen Gesetz zugrunde liegen. Und es ist einmal seine Vielseitigkeit und es ist seine Präzision. Die Idee hier ist also, dass Gesetze sehr vielseitig beispielsweise sein können hinsichtlich der Themen, die sie behandeln. Sie haben manche Themen, die sind sehr vielseitig. Denken Sie beispielsweise in den USA hatten wir Inflation Reduction Act. Ja, das ist extrem breite Gesetzgebung, die eigentlich alles gleichzeitig adressiert. Dann haben sie Gesetze, die sehr unterschiedlich sind, welche Adressaten sie adressieren. Also Gesetze, die sehr stark an einzelne Adressaten gerichtet sind, andere, die sehr breit angelegt sind. Sie haben Gesetze, die sehr stark einzelne Policy-Instrumente verwenden, andere sind sehr viel diverser, verwenden einen Mix an verschiedenen Instrumenten, Steuern, Verbote, marktbasierte Instrumente, was auch immer. Das heißt also, diese Vielseitigkeit ist sozusagen die erste Dimension, die wir erwarten würden in so einem Gesetz. Und die zweite Dimension ist die Präzision, also die Genauigkeit des Gesetzes. Und hier wollen wir uns anschauen, wie vage ist so ein Gesetz formuliert, wie viele unbestimmte Rechtsbegriffe haben wir da drin, wie klar und deutlich sind die rechtlichen Bestimmungen, die wir da drin finden, wie viele Ausnahmen haben wir da drin und wie viel Macht wird delegiert an nachgeordnete Akteure, wie beispielsweise private Akteure oder eben auch die Bürokratie. Wenn man dann diese zwei Dimensionen zusammendenkt, kommt man in so einen zweidimensionalen Raum, wo man so ein paar Idealtypen identifizieren kann. Ja? Also beispielsweise Vorschlaghammergesetze sind Gesetze, die sehr vielseitig sind, aber nicht besonders präzise. Skalpellgesetze sind sehr präzise, aber nicht besonders vielseitig. Und so haben wir ein bisschen so eine Sprache, wie wir konzeptuell diese Substanz dieser Gesetze erfassen können. Ob das empirisch sich alles so bewahrheitet, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist zumindest, das sind die theoretischen Erwartungen. Kann sein, wir finden ganz andere Dimensionen in diesen Gesetzen. Aber das sind zumindest die, die ich erwarten würde, basierend darauf, wie ich die Literatur lese. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine empirische Frage, ob das so rauskommt. Aber das Ziel ist eben, das ein bisschen zu ordnen, zu systematisieren und rauszufinden, was gibt es denn für legislative Designs? Und zwar auf so einer abstrakten Ebene, dass wir eben nicht nur bestimmte Politikbereiche analysieren können, sondern mit dem Konzept eben alle Gesetze letztlich irgendwie messen können. Wir schauen uns Gesetzgebungen in drei Systemen an, EU, USA und UK, verwenden ein paar quantitative Verfahren, regelbasierte Verfahren, Machine Learning-Ansätze. Ich gehe jetzt da nicht ins Detail, aber das ist halt, wir sammeln aktuell Rohdaten zu Tausenden von Gesetzestexten und versuchen die halt irgendwie mit diesen Methoden systematisch zu vermessen. Es hat auch eine qualitative Komponente, vor allem im dritten Work Package, wo wir uns eben einzelne Gesetze anschauen wollen und wie die sich über Zeit entwickeln. Aber das ist nicht der Schwerpunkt. Also der Schwerpunkt liegt eben auch hier darin, irgendwie so ein Template zu entwickeln, wie man die Inhalte von diesen Gesetzen systematisch vermessen kann. Und dass wir da auch praktisch weiterkommen und das auch übertragen können, vielleicht auch auf andere empirische Kontexte außerhalb von unserem eigenen. Ja, das ist das, was mich in den nächsten Jahren hier beschäftigen wird und vor allem uns beschäftigen wird. Wir sind ja alle da heute. Also haben wir sehr viel Arbeit vor uns. Wir haben jetzt gerade angefangen und vielleicht kann ich zu gegebener Zeit mal wieder irgendwo einen Vortrag halten, wo ich dann erkläre, was wir da rausgefunden haben. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.